Hallihallo alle zusammen und hallo Kim.
Hallöchen.
Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich hatte für das Spiel, das wir heute besprechen, jetzt eigentlich vorgehabt, so den Anfangstext zu machen. Dann hätte ich gesagt, wir cutten einfach die Spur raus und fangen mit dem gleichen nochmal von vorn an.
Da hätten die Leute uns auch wahrscheinlich für wahnsinnig gehalten oder also die können nicht mal vernünftig schneiden oder.
Richtig, was, oh, ist schon wieder ein Fehler drin. Oh, jetzt höre ich auf. Jetzt habe ich sie deabonniert, das war's. Ja, ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gesehen. Heute geht es um den Titel Rue Valley von den Emotion Spark Studios, gepublished von Owlcat Games.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte die ganze Zeit Owlcat Games im Kopf,
Das
aber
sind die Publisher.
nicht die Entwickler.
Nein, nicht die Entwickler.
Okay.
Owlcat Games sind jetzt ja auch mittlerweile ein Publisher-Label. Und die haben ja auch Biped 2, das ich mit Jenny besprochen habe,
Ach ja.
rausgebracht. Und Rue Valley ist eines der ersten Titel, die die publishen. Die haben noch eins rausgebracht, das habe ich vor 3 Jahren auf der Gamescom mir angeguckt. Das ist so ein Runden-Taktik-Spiel, so Cyberpunk, nee, nicht Cyberpunk, Steampunk-Samurais beinhaltet. Mega wild. Ja. Aber Rue Valley von Owlcat Game gepublished und von Owlcat Games haben wir auch dankenswerterweise zwei ganze Keys bekommen, dass wir beide ins Spiel reinspielen konnten.
Ja, und bei mir ist das Wort reinspielen auch richtig. Denn ich habe es mal wieder nicht fertig gespielt. Ich hatte mir vorgenommen, es diese Woche tatsächlich fertig zu machen. Da hat mir aber ein kleiner Magen-Darm-Infekt dazwischen gehauen und ich konnte, also ich habe gerade eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt, ich konnte ja kaum was zocken. Ich war so im Arsch, dass da gar nichts ging. Und wenn ich eins erst recht nicht konnte, dann war das lange Texte lesen. Und das ist hier durchaus notwendig.
Ja, definitiv. Aber ich kann euch beruhigen, ich habe es durchgespielt von Anfang bis zum Ende. Wir werden in dieser Folge jetzt zumindest bis zum Ende unseres Zweiergesprächs nicht spoilern. Und dann werden wir es so machen wie bei der Hades 2-Folge damals. Da werde ich Kim verabschieden und dann sind wir mal komplett unter uns.
Ich finde scheiße, dass sich das so etabliert. Ich will auch irgendwann mal den Spoilerteil ansprechen.
Kannst du gerne machen. Beim nächsten Spiel machst du den Spoilerteil. Dann zähle ich euch mal ein bisschen was zum Inhalt, zum Ende. Und so viel kann ich jetzt schon als Vorausschau sagen, warum dieses Spiel, das im Voraus relativ als Disco Elysium-like gehandelt wurde und sich auch selbst ein bisschen so in dessen Fahrwasser begeben hat, was die PR anging, wie es diesen Ruf nicht aufrechterhalten kann und wie es zum Ende hin auch ein bisschen schwächelt. Aber gut, da kommen wir hin. Erstmal grundsätzlich, Kim, was haben wir denn hier vor uns? Was Genre, Prämisse und so weiter? Sag mal.
Ja, ich fand es gerade interessant, dass du das schon wieder in ein eigenes Genre gepackt hast, und zwar Disco Elysium-like, weil das trifft es ja eigentlich ganz gut. Das ist ja so ein, ja, im Kern halt so ein, ist das eine isometrische Perspektive? Ja, ne?
Ja, ist eine ISO-Perspektive.
Eine isometrische Perspektive, wo man einen Charakter steuert und sich durch haufenweise Dialoge kriegt, wie man es halt bei Disco Elysium auch getan hat. Deswegen ist der Vergleich natürlich super naheliegend.
Ja, ist er. Und gleichzeitig unterscheiden die Spiele halt doch einiges voneinander. Aber dazu kommen wir noch. Aber im Endeffekt könnte man vielleicht sagen, so eine, nicht Visual Novel, aber ein Walking Sim vielleicht sogar.
Ich hatte kurz drüber nachgedacht, so ein Point-and-Click, nee, was man, wie heißt
Ja,
denn das noch?
doch, Point-and-Click
Doch, ja.
Adventure.
Point-and-Click-Adventure, genau. Da habe ich erst drüber nachgedacht, weil das, also wenn man so an so Monkey Island oder sowas denkt, sowas ist es jetzt nicht, aber irgendwie hat es schon was davon.
Ja, und vor allem, was einem halt auch klar sein muss im Voraus, es hat keinerlei Action oder Kampfsequenzen oder sonst irgendwas. Es hat eigentlich streng genommen, und da unterscheidet es sich von Disco Elysium auch schon, hat es auch kein Charakterprogressionssystem. Also es hat nur das, was man am Anfang festlegt und damit spielt man dann im Laufe des Spiels. Kann zwar noch ein, zwei Änderungen an seinem Charakter herbeizwingen, aber im Großen und Ganzen ist das ein Spiel, das rein von seinem Narrativ lebt, von den Entscheidungen, die man trifft und auch ziemlich viel von seinem Humor, wie ich finde, und von seiner Prämisse an sich.
Das finde ich übrigens schon schade. Das ist so ein erster Punkt, den ich nicht so gut finde. Weil ich finde, was Disco Elysium für mich ausgemacht hat, war halt, dass man sich halt einen Charakter erstellt und den auch so ein bisschen, wie wir es oft schon gesagt haben, so Pen and Paper-like spielt. Und ich mag es halt sehr, wenn man dann diesen Charakter halt ja weiter ausbaut und dem eine Persönlichkeit gibt. Und hier hatte man am Anfang direkt auch das Gefühl, man sagt ja dann, okay, man ist eher introvertiert oder extrovertiert. Und da hat man das Gefühl, oder ich hatte zumindest das Gefühl, dass wir jetzt hier in eine Richtung kommen, dass ich meinen Charakter definiere und dem dann eine Persönlichkeit gebe. Und ich habe es jetzt ja nicht durchgespielt, deswegen kannst du da mit Sicherheit mehr zu sagen. Aber mir fehlt da so ein bisschen diese Komponente, da wirklich weiterzugehen und dem ja wirklich einen Charakter zu geben, weil der Charakter ist eigentlich vordefiniert, anders als bei Disco Elysium. Und Man gibt dem nur so kleine Nuancen mit, die dann halt die Richtung der Dialoge entscheiden.
Da würde ich jetzt nochmal kurz einhaken. Das sollte man vielleicht kurz erklären, weil wer keine Ahnung von Rue Valley hat, der denkt sich jetzt, hä, introvertiert, extrovertiert.
Ja, stimmt.
Man, zu Beginn des Spiels erstellen wir uns unseren Charakter, wobei erstellen, wie Kim schon gerade gesagt hat, nicht so richtig ist, denn wir sind jemand, wir sind Mr. Harrow, Eugene Harrow. Und Eugene können wir insofern beeinflussen, dass wir Attributspunkte in Anführungszeichen verteilen, aber nicht auf die typischen Sachen wie Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Charisma und so weiter und so fort. Oder auch bei Disco Elysium auf die eher etwas skurrileren Sachen wie innere, wie war das nochmal?
Oh, diese, oh Gott, innere diese Stimme da, ne?
Die inneren Stimmen und die Krawatte. Ach nee, die Krawatte war ein Gegenstand. Ah, es ist schon so lange her, ich muss Disco Elysium nochmal spielen. Ich glaube, ich fange heute, nachdem wir jetzt hier den Cast beendet haben, starte ich nochmal Disco Elysium.
Mach mal so ein, wie du es bei Outer Worlds gemacht hast, so ein dummes Bild.
Ja, genau. Oh Gott. Das mache ich. Und vor allem gucke ich mir mal die deutsche Synchronisation nochmal, die deutschen Texte nochmal an, die Lokalisierung. Die sollen ja exorbitant gut sein, wurde mir gesagt. Egal, wir schweifen ab. Man verteilt auch wieder Attributpunkte, allerdings auf wirklich die Persönlichkeit von Eugene. Und zwar kann man in drei verschiedenen Kategorien, einmal wie er sich nach außen gibt, also da sind wir bei introvertiert, extrovertiert, da kann man immer nach links und rechts die Punkte verteilen. Und je weiter man in eine Richtung geht, also wenn man zum Beispiel Richtung introvertiert geht, dann erreicht man irgendwann einen Punkt, wo man einen von zwei Eigenschaften auswählen kann. Das war jetzt, bei introvertiert weiß ich es gar nicht, du hattest introvertiert gespielt, ne? Weißt du noch die Eigenschaft, nee, die du da gekriegt hattest?
Ich habe das schon wieder ganz vergessen, dass es diese zwei Punkte gab, jetzt wo du es gerade erwähnst, aber ich weiß nicht mehr, was es war.
Bei extrovertiert war es reckless, also wirklich so, oh Gott, wie wird man reckless nochmal übersetzen?
Ja, so rücksichtslos.
Ja, genau, also wirklich rücksichtslos. Dann eher das, wie ist man auf der intellektuellen Ebene? Ist man da eher kühl und rational oder ist man emotional? Das geht dann halt wirklich in zynisch war das bei mir, weil ich sehr logisch war. Und das letzte war so, ja, wie kann man das beschreiben? Das ist auch nochmal so ein bisschen das allgemeine Auftreten. Also wie ist man eher sicher, unsicher und so weiter. Und in die Richtung kann man seine Charakterwerte verteilen und muss das auch, denn am Anfang ist man perfekt ausbalanciert und das Spiel sagt schon, du kannst da hier nicht weitermachen, denn kein Mensch ist perfekt ausbalanciert. Oh, das fand ich schon mal witzig und das stimmt auch. Und je nachdem, in welche Richtung unser Charakter sich in dieser Hinsicht entwickelt, wird das auch im Laufe des Spiels passieren, dass, naja, uns teilweise ganze Dialogoptionen versperrt bleiben oder eröffnet werden. Also ein introvertierter Charakter wird eher Probleme damit haben, andere Leute einfach anzusprechen. Bei mir war es zum Beispiel der andere Nachteil, diese Sachen nach links und rechts sind immer nur Nachteile, diese Eigenschaften. Das sind keine Vorteile. Das ist auch witzig. Das heißt, je mehr Punkte man verteilt, desto mehr Nachteile hat man im Endeffekt. Da war ich ungeduldig. Und ich hatte wirklich mehrere Sachen, die hätte ich gerne ausprobiert, aber mein Charakter, wenn er zum Beispiel ein Buch liest, da hat er angefangen zu lesen, dachte ich, boah, das klingt interessant. Und dann sind alle anderen Dialogoptionen bei mir ausgegraut gewesen. Und da stand nur ungeduldig, blättert das Buch bis zum Ende durch und liest, was auf den letzten Seiten steht.
Ja. Ich fand halt, dadurch, dass das alles Negativpunkte sind, ich finde die Idee ganz cool, aber es fühlt sich insofern nicht belohnt an, weil ich dachte jetzt die ganze Zeit immer, weil ich einen introvertierten Charakter erstellt habe, dass der mir insofern nur Nachteile bereitet, weil ich immer Probleme hatte, in Gespräche überhaupt zu kommen. So, ich weiß jetzt nicht, welche Nachteile man hat, auch wenn man jetzt sehr extrovertiert ist, was da der Unterschied ist, aber ich hatte immer so das Gefühl, ah, vielleicht wäre die andere Seite besser gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht so ist, aber es fühlt sich so an.
Ist es auch nicht. Also wenn du mega extrovertiert bist, bist du halt, also in meinem Fall war ich halt einfach ein Arschloch. Also ich konnte manche Dialoge nicht auf eine freundliche Art und Weise führen, weil mein Charakter zum einen mega arrogant und straightforward war und Diplomatie-Sachen waren da überhaupt nicht möglich, die vielleicht eher in Richtung introvertiert dann gegangen wären. Ich weiß es nicht. Ich habe auch keinen zweiten Durchgang gespielt. Warum? Dazu werden wir auch noch kommen. Aber damit ihr mal so einen Überblick habt, wie funktioniert das Charaktersystem? Und wie ich schon gesagt habe, daran ändert sich nichts. Die Entscheidungen, die ihr am Anfang des Spiels trefft, sind final. Man kann zwar im Spiel Gegenstände finden, die die Attribute in die eine oder andere Richtung temporär umändern. Also zum Beispiel, wenn man Alkohol trinkt, dann wird aus dem introvertierten Charakter eher noch gehen zwei Punkte in extrovertiert rüber. Oder wenn wir verletzt sind, dann sind wir nicht mehr so selbstsicher, sondern das geht eher, steckt in die andere Richtung um. Und dadurch kann man theoretisch im Spiel gezielt seine Attribute verändern. Das habe ich allerdings nie großartig gemacht, weil es mir zu umständlich war und mir da auch ein bisschen die Zeit gefehlt hat. Aber dazu kommen wir noch, warum Zeit ein ganz wichtiger Faktor in dem Spiel ist, der auch eine wertvolle Ressource ist. Hast du mal Lust, die Prämisse von dem Spiel so grob zu erklären. Also worum geht's und was ist quasi so der Selling Point der Handlung?
Also man startet ja, das ist jetzt kein Spoiler, am Anfang beim Psychiater. Man weiß nicht so richtig, warum man da eigentlich startet. Und ja, man durchlebt dann quasi diesen ersten Tag, so klickt sich durch, bezieht sein Zimmer und irgendwann, ja, tauchen halt so Blitze auf und
ganz kurz noch, sorry, dass ich jetzt reingrätsche, aber ich glaube, wir müssen noch ganz kurz sagen, dass das in dem Areal von einem Hotel spielt.
Stimmt, das ist so ein, es sieht aus wie so ein Motel. Und genau, dann bezieht man halt sein Zimmer, läuft so eine Treppe hoch, geht da rein und ja, führt auch Selbstgespräche, unternimmt Sachen, also guckt sich, wie du sagtest, ein Buch an oder ein Flyer oder auf sein Handy, whatever. Und irgendwann, ja, gibt's dann quasi so eine, also es sah aus wie so eine Katastrophe und dann ist quasi, dann startet der Tag wieder von vorne. Das heißt, man sitzt wieder bei dem Psychiater und wenn man dann auf die Uhr guckt, merkt man, das ist wieder die, weißt du die Uhrzeit noch? Das war ja immer die gleiche.
Es geht um 8 Uhr los und um 8.47 Uhr geschieht die Katastrophe.
Genau, das heißt, da findet man dann quasi heraus, dass jeder Tag 47 Minuten funktioniert und ab da quasi sich wieder resettet.
Genau, so ein bisschen die Prämisse von täglich grüßt das Murmeltier, nur deutlich kürzer. Statt einen ganzen Tag bleiben uns 47 Minuten, um rauszufinden, was hat es jetzt mit dieser Apokalypse quasi, weil der Himmel färbt sich komplett orange und es sieht aus, als ob ein Flammenmeer auf einen zurollt. Und wir müssen rausfinden, zum einen, was ist das? Warum resettet der Tag dann jedes Mal und wir wachen um 8 Uhr abends bei unserem Psychologen auf? Und wie können wir diesen Kreislauf durchbrechen? Was hast du gedacht, als du das erste Mal so von der Handlung her ja quasi erlebt hast?
Ich meinte ja schon im Vorgespräch, dass ich festgestellt habe, dass ich so diesen Time Loop gar nicht so cool finde, dass ich da zum Beispiel bei Deathloop schon Probleme mit hatte. Und ich habe auch irgendwann, also auch wenn ich jetzt noch nicht so weit bin, schon gemerkt, dass es sich irgendwann abnutzt, weil man dann doch oft Sachen einfach nochmal macht. Ja, man findet dann eine Sache raus und dann weiß man, okay, jetzt kann ich vielleicht was Neues machen. Ich weiß schon, wo ich hin soll. Aber man macht auch oft Sachen ja einfach mehrfach, weil es einfach dazugehört. Man muss da durch diesen Tag durch. Und ich glaube, die Zeit, das war ja so, die vergeht ja auch nicht von allein, sondern nur, wenn man quasi interagiert, ne?
Genau, man muss irgendwas machen. Also als Beispiel, wir nehmen jetzt mal den ersten Loop, also von der ersten Moment an, wo wir in der Therapiesitzung sind, bis hin zum ersten Mal, als dieser Time Loop losgeht, als Beispiel. Das ist kein Spoiler, das sind die ersten 10, 15 Minuten vom Spiel. Ich glaube, das können wir machen. Also nachdem wir bei unserem Psychologen fertig sind, dann in dem Moment, wo wir aufwachen oder beim Psychologen einsteigen, ist das quasi der Abschluss einer ersten Sitzung. Wir kommen in Rue Valley, das ist der namensgebende Ort, in diesem Motel an, haben quasi unsere Sitzung mit unserem Psychologen und wir erfahren schon, wir sind aus einem ganz bestimmten Grund da. Es muss irgendwas in unserer Vergangenheit passiert sein und deswegen wurden wir hierher geschickt. Denn Eugene hat nämlich überhaupt keinen Bock, da zu sein. Er sitzt da nämlich und hat einen unglaublichen Motivationsverlust, beziehungsweise er hat ein Lack of Motivation, also er hat nicht kein bisschen Motivation. Das ist auch ein Status, den wir am Anfang haben, ein Flaw, den wir erstmal loswerden müssen, denn solange wir diesen Flaw haben, können wir eigentlich nichts anderes mehr machen. Denn der graut alle unsere Dialogoptionen aus. Denn als wir das erste Mal aus diesem Therapiezimmer rausgehen, sehen wir eine Frau vor einem Getränkautomaten stehen, die wie blöde auf den einhämmert, weil der ihr keinen Kaffee rauslässt. Und wenn man mit ihr reden möchte, dann geht das nicht, weil warum sollte man mit ihr reden? Man hat ja gerade keine Motivation für gar nichts. Also hier zeigt das Spiel einen schon mal so ein bisschen spielerisch, pass mal auf. Manche Sachen können dir Dialogoptionen ausblenden. Und dann geht's zur Rezeptionistin. Und das war für meinen Charakter, der so ein bisschen ungeduldig und alles ist, schon die erste, die richtige Geduldsprobe oder die Zerreißprobe. Denn die telefoniert die Rezeptionistin, weil das WLAN nicht funktioniert. Und du musst irgendwie ihre Aufmerksamkeit kriegen. Und das ist kein Rätsel oder so, das ist ein Dialog, den du durchgehst. Und wenn du ungeduldig bist, dann kannst du zwar versuchen, mit ihr zu reden, aber sie ignoriert dich erstmal. Und in meinem Fall musste ich jetzt irgendwie die Zeit ein bisschen totschlagen. Da zeigt das Spiel einem so ein bisschen auf spielerische Art und Weise, wie Kim gerade schon gesagt hat, dafür sorgt, dass die Uhrzeit voranschreitet. Dadurch gibt es viele interaktive Elemente im Spiel. Zum Beispiel kann man an die Fensterscheibe und dort in den Dreck ein Smiley malen. Dann gehen ein paar Minuten flöten. Oder man setzt sich hin und liest die Zeitung oder tippt auf seinem Handy herum. Bei mir war das insofern ein bisschen schwierig, denn mein Charakter war ungeduldig. Das heißt, hinsetzen und was lesen ging nicht. Und ich musste dann irgendwann so weit gehen, dass ich einen Flyer auf ihrem Tisch nehme, den versuche zu lesen. Dann habe ich den zerknüllt und dann habe ich ungeduldig auf den Counter rumgehämmert. Weißt du noch, wie das bei dir war?
Ja, das ist sehr interessant, weil es tatsächlich komplett gegensätzlich war. Also ich habe am Anfang auch versucht, mit ihr zu interagieren, quasi ja aufmerksam zu machen, dass ich da bin. Und ich weiß, ich hatte da, glaube ich, so einen Skill-Check, da können wir ja auch noch mal zu kommen. Ich weiß nicht, ob es das öfter gibt, aber da war, ich weiß nicht, ob das da gerollt wird oder was, aber auf jeden Fall zeigte er mir so eine Leiste an. Und den habe ich dann nicht geschafft, weil ich halt sehr introvertiert war. Und dann sagte der Charakter halt, ja gut, dann halt nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe wirklich viel gemacht. Weil der Charakter, der will dann auch gar nicht versuchen, irgendwie zu kontaktieren, sondern man hat wirklich die ganze Zeit einfach nur, ich glaube, ich habe einen Flyer gelesen, ich habe einmal komplett mich durchs Handy gearbeitet, ich habe da gedoomscrollt, ich habe irgend so ein Spiel gespielt, also mehrere Sachen. Und irgendwann nimmt sie dann Kontakt mit dir auf, weil das Gespräch halt von ihr jetzt zu Ende ist.
Ja, genau. Und dann, das fand ich auch so geil, dann erzählt sie dir alles und hält dir ganz stolz deine Schlüsselkarte hin und will dir erstmal einen Vortrag halten, warum diese Schlüsselkarten total neu in dem Hotel sind und alles drum und dran. Und jetzt konnte ich mit meinem ungeduldigen Charakter ihr einfach die Karte aus der Hand reißen und sagen, ja, ja, es interessiert mich nicht und gehen.
Ja, das konnte ich nicht. Also ich musste warten.
Genau. Also da merkt man schon mal, der Unterschied ist ein bisschen da. Und dann ist man auf dem Zimmer oben und jetzt müsste man eigentlich seinen Koffer auspacken. Aber das kann man nicht, weil man diesen totalen Motivationsverlust hat und es einfach nicht aufbringt. Und das finde ich schön. Das Spiel beschreibt das auch wirklich als eine richtige Last. Und das ist eine der großen Stärke, die Texte. Zum einen, wie sie geschrieben sind und zum anderen, wie sie auch dann die Synchronsprecher machen, wie ich finde, durchgehend eine hervorragende Arbeit. Und da kam mir so die Frage auf, ist mein Charakter vielleicht, hat er eine Depression oder was? Weil man kennt das oder man hört das ja von, wenn man wirklich so eine richtige Depression hat, dass dann einem die einfachsten Sachen wirklich fast unmöglich erscheinen. Aufstehen, sich aufraffen, den Haushalt zu machen und so weiter. Das ist ja nicht aus Faulheit oder so, sondern weil das für die Leute, die sowas haben, eine Hürde ist. Und in diesem Moment ist es für Eugene auch eine Hürde. Und ja. Man muss dann irgendwie die Zeit totschlagen, bis dann plötzlich ein Blitz einschlägt und uns dazu bringt, dass wir im Spiel mal kurz das Zimmer verlassen. Du wolltest aber gerade noch was sagen.
Ja, genau. Ich wollte nur sagen, als so viel kann ich, so viel Transparenz nach unserem Laber-Podcast kann ich eh alles erzählen mittlerweile. Als jemand, der durchaus mit mentalen Problemen durchaus auch mal in seinem Leben zu kämpfen hatte, jetzt aktuell ist alles gut so, aber es gab durchaus auch mal eine schlechtere Vergangenheit, kann ich sagen, dass die das sehr, sehr gut treffen, weil wenn man das jetzt einfach nur so auf spielerische Basis sieht, dann denkt man sich, ja, warum kann ich jetzt diese einfache Aktion nicht durchführen, weil es ja einfach nur eine ausgegraute Dialogoption ist, aber sie schaffen es gut, damit zu spielen, dass dieser Charakter auf dem Bett liegt und man ja im Prinzip fühlt, was er denkt. So, und dieses, ich will jetzt diesen Button drücken und will quasi diesen Koffer öffnen, aber ich kann es gerade nicht. Und ich liege jetzt hier und lasse den Tag einfach vorbeigehen.
So kommt es aber nicht, denn unser Charakter möchte eigentlich auch einfach nur die Augen zumachen und schlafen. Aber dann schlägt plötzlich ein Blitz ein und das Strom fällt kurz aus und im nächsten Moment hören wir dann ein lautes Krachen und das bringt uns dazu, dass wir rausgehen und wir sehen, wie jemand mit einem Auto scheinbar beim Rückwärtsausparken gegen eine Säule gefahren ist, laut flucht und dann wegfährt. Und dem Ganzen gehen wir dann nach, gucken und genau 2-3 Minuten später geht dann plötzlich diese Apokalypse los, der Himmel färbt sich orange und es ist auch immer geil, Eugene hält dann auch immer die Hand vor sich, weil das, was er da sieht, echt schrecklich sein muss und dann Fade to Black quasi, wir sehen die Digitalanzeige von einem Wecker, 8 Uhr und plötzlich sitzen wir wieder beim Psychologen, der immer jeder Tag beginnt mit den Worten "You're still with me, Mr. Harrow" und das wird so geil. Das Spiel nimmt diese Anfangsphrase irgendwann so auf die Schippe, dass ich echt lachen musste, weil natürlich macht man im Laufe des Spiels echt mehrere Time Loops. Ich habe irgendwann das Achievement bekommen, dass ich den 100. Time Loop erreicht habe. Das kann aber auch gut sein, weil ich mich gegen Ende dann teilweise echt ein bisschen dumm angestellt habe. Auf jeden Fall hatte ich den Und irgendwann nimmt das Spiel das dann auch ein bisschen als Anlass, sich über einen lustig zu machen. Aber in diesem zweiten Loop ändern sich ein paar Sachen. Zum einen hat man realisiert, okay, irgendwas stimmt hier nicht, ich lebe noch. Eigentlich dachte Eugene, er müsste jetzt sterben oder beim lebendigen Leib verbrennen. Er hat aber immer noch diesen fehlenden Motivationsschub. Er weiß aber, er muss jetzt was dagegen tun. Und da kommt eine weitere Spielmechanik zum Tragen. Und zwar kann man in, ich weiß nicht mal, was das ist, ob das Eugenes Innenleben ist, muss es ja fast schon so ein bisschen.
Ja, würde ich auch sagen.
Dort hat man mehrere Symbole. Erstmal mit jeder Person, die man trifft, wird dort verzeichnet. Das heißt, die Rezeptionistin, Robin heißt sie, ist dort. Dann die Frau am Kaffeeautomaten, unser Therapeut. Die alle sind mit ihren Charakterbildern dort vertreten und alle Informationen, die wir über sie kriegen, sind dort gesammelt. Das ist sehr, sehr nützlich. Allein für den Fluff, damit wir die Leute ein bisschen besser einschätzen und einordnen können. Und später fürs quasi Lösen von Rätseln wird es immer wichtiger. Denn all diese Charaktere haben halt ihre eigenen Gründe, warum sie teilweise in so einem abgelegenen Kaff leben und arbeiten. Und muss sagen, keiner von diesen Figuren ist so klischeehaft mäßig geschrieben, sondern die haben alle wirklich ihre kleinen Geheimnisse, die haben ihre Macken, die haben ihre Besonderheiten und so weiter und so fort. Sind wirklich gut ausgearbeitet. Das hat mir sehr gut gefallen an dem Spiel. Also die Charakterdetails waren echt toll. Und zusätzlich können wir dort auch bestimmte Ereignisse genauer betrachten. Also wir haben jetzt auch dieses Leuchten am Himmel, das wir näher betrachten können. Und wir können unsere nicht vorhandene Motivation anwählen und sagen, ich möchte was gegen tun. So, wie funktioniert das? Im Laufe des Spiels kann man durch Interaktion, durch Gespräche sogenannte Willenspunkte kriegen. Das sind temporäre Punkte, die man dann bekommt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte meine Motivation wieder erlangen, dann kann man diese nicht vorhandene Motivation auswählen und einen Willenspunkt oder später für manche Sachen braucht man auch mehr als das auswählen. Und dann sagt Eugene, yo, ich gehe das jetzt an. Und dadurch eröffnen sich neue Dialogoptionen. Jetzt kann man zum Beispiel, wenn man ein bisschen im Spiel wartet und wieder zu dem Getränkeautomaten zurückgeht, an dem die Frau stand, die unbedingt den Kaffee haben wollte und auf das Ding eingeboxt hat, die ist irgendwann weg. Dann kann man hingehen bei diesem Kaffeeautomaten auf eine, wie sagt er, komikhafte große rote Taste drücken und dann kommt eine Flasche kaltes Wasser. Und wenn man die austrinkt, kriegt man quasi so einen Adrenalinschub und dann ist er wieder im Kopf ein bisschen klarer und ist zumindest für den Moment motiviert und dann kann man seinen Koffer auspacken.
Ja.
Und das ist so die Art und Weise, wie das Spiel einem die nächste Mechanik zeigt und sagt, guck mal, du wirst im Laufe des Spiels immer wieder Hindernisse finden, die dir das Vorankommen erschweren. Du kannst sie aber, wenn du genug Willenspunkte hast, angehen und versuchen, sie zu lösen, indem du dann andere Gesprächsoptionen bekommst. Und das ist so das Einzige, was man so vielleicht als Erfahrungsgewinn nehmen kann, dass man diese Willenskraftpunkte kriegt. Aber die kriegt man teilweise relativ zufällig und für völlig banale Sachen teilweise auch. Also ich habe die mal bekommen, als ich, was habe ich gemacht? Ich habe, glaube ich, einen Canyon runtergepinkelt. Und habe geholfen, Leben in die trockene Wüste zu bringen. Und habe ich einen Punkt Willenskraft bekommen. Also das ist auch so eine kleine Spielmechanik, die drin ist, die eigentlich ganz gut funktioniert, die vor allem auch irgendwann einem sagt, pass mal auf, ist auch eine kleine Hilfestellung für dich. Du weißt gerade nicht weiter, dann fokussier dich doch jetzt mal auf dieses Ziel und dann steht da auch immer ein kleiner Tipp bei, was man als nächstes machen könnte. Das war dann irgendwann bei mir auch echt notwendig, weil dazu kommen wir noch gegen Ende des Spiels. Oder im letzten Drittel des Spiels wurde es dann ein bisschen zäh und ich wusste dann irgendwann nicht mehr so richtig, was ich machen soll. Aber die Mechanik fand ich jetzt insoweit ganz gut. Wie ging es dir denn damit?
Ja, ich hatte am Anfang zumindest das Gefühl, dass es so ein bisschen wie bei den Sherlock Holmes Spielen, falls du die mal gesehen hast.
Ja, die hat Jenny mega gern gespielt.
Genau, da sammelt man ja quasi so Clues und hat dann irgendwann so einen großen Punkt, der einem, ja, oder der die Interaktion fördert. Und so das Gefühl hatte ich ja auch, nur dass es halt ein bisschen anders ist, dass man halt diesen großen Punkt hat und dann nebenbei Punkte sammelt und dann durch diese Willenskraftpunkte dann halt immer was freischalten kann. Also an sich finde ich das System cool, aber ich fand es zu, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Korinthenkackerei so, aber das fühlte sich zu gamifiziert an, falls du verstehst, was ich meine. Bei so Sherlock Holmes war das halt so, da fühlt sich's natürlich an, weil ich so Sachen verbinde einfach miteinander. Und da war das so, ja, okay, ich will jetzt eigentlich hier weiterkommen, aber mir fehlt irgendwie noch so ein Willenspunkt, den ich jetzt irgendwo random finden muss. Warum? So, warum nicht ein bisschen stringenter? So, das hat irgendwie, das war mir teilweise so ein bisschen zu random. Aber an sich, so die Idee mochte ich halt schon bei Sherlock Holmes, auch wenn es halt, wie gesagt, anders ist. Und finde ich eigentlich cool, weil es auch gleichzeitig unabhängig jetzt vom Vorankommen im Gameplay, ist es halt auch so ein Characterboard einfach, wie du sagtest, dass man da auch weitere Infos danach suchen kann, wenn man sie vergessen hat. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool.
Ja, ich bin da ganz bei dir mit dem Gamifizieren. Ich hatte das auch mal. Es gab zum Beispiel ein Gedankenziel, das ich verfolgt habe. Und dafür habe ich, glaube ich, 5 Willenskraftpunkte gebraucht. Oder 6 sogar. Und ich hatte 5 und habe diesen letzten Willenskraftpunkt wie blöde Dialoge geführt und sonst irgendwas. Und bin dann eben, das war der, wo ich in die Schlucht gepinkelt habe. Und dann konnte ich damit endlich weitermachen. Denn ich habe jetzt gerade Hilfestellung gesagt, aber eigentlich sind diese Gedankengänge notwendig, damit man in der Handlung weiterkommt. Denn wenn man das nicht hat, dann eröffnen sich einem bestimmte Dialogoptionen nicht. Und ohne diese Dialogoptionen kommt man einfach irgendwann nicht weiter. Da wird die Handlung nicht vorangetrieben, weil man einfach bestimmte Dinge nicht fragen kann. Und man ist dann quasi ja in einer Endlosschleife gefangen. Wie fandest du denn jetzt in der Zeit, in der du spielen konntest, die Dialoge, Charaktere, so allgemein auch der Humor des Spiels? Oder anders gefragt, hatte das Spiel für dich auch Momente, wo du dir dachtest, ui, das ist ganz schön hart? Vielleicht weißt du, worauf ich anspiele.
Ja, grundsätzlich schon. Ich gehe davon aus, ich weiß, worauf du anspielst. Das auf jeden Fall. Ich fand auch, das hast du ja vorhin schon gesagt, die Charaktere waren alle sehr gut geschrieben. Also man konnte sich immer an die Charaktere erinnern. Das finde ich ist immer so der erste Punkt, wenn man halt irgendwie nächsten Tag spielt und dann wird ein Name genannt und man weiß halt nicht mehr, wer das ist, dann ist es immer schlecht. Das hatte ich hier auf jeden Fall nicht, sondern ich wusste, wer welcher Charakter ist und jeder hatte auf jeden Fall eigene Persönlichkeit. Also das hat mir grundsätzlich gut gefallen, auch wie die Dialoge geschrieben waren. Du hast es, soweit ich es jetzt vernommen habe, auf Englisch gespielt. Ich habe es nämlich auf Deutsch gespielt und fand es da auch nicht schlecht. Also es gab, glaube ich, so ein, zwei Rechtschreibfehlerchen, aber da mache ich jetzt kein Fass auf so. Bei der Textmenge, so das kann passieren. Aber von der Qualität her fand ich das durchaus sehr solide.
Okay, das wäre jetzt nämlich mal bei meinem nächsten, wenn ich nochmal einen Durchlauf machen würde, würde ich den, glaube ich, auch auf Deutsch spielen. Also du sagst, die Lokalisierung ist gut gelungen?
Ja, also ich habe jetzt die Englische halt nicht als Vergleich. Also ich habe jetzt zumindest die Dialoge gehabt, wenn sie gesprochen haben. Und da ist mir jetzt nichts negativ aufgefallen.
Okay, also worauf ich spiele, und das ist jetzt vielleicht auch ein kleiner Spoiler, aber ich denke, wenn wir hier von Time Loop reden und so weiter, dann wird sich jeder denken können, dass früher oder später so eine Szene kommt. Also wer jetzt gar nicht gespoilert werden möchte, guckt in die Kapitelmarker. Ich werde das so timen, dass ihr wisst, wann der Spoiler wieder endet. Aber es ist auch eigentlich nichts Großartiges. Es ist jetzt nichts Unerwartetes. Man hat relativ früh im Spiel die Möglichkeit zu sterben, denn irgendwann dreht Eugene ein bisschen durch und will versuchen, aus diesem Time Loop rauszukommen und steigt dafür ins Auto und fährt wie ein Wahnsinniger einfach weg. Und zumindest bei mir mit Reckless war es dann, dass ich irgendwann auch nicht mehr vorsichtig fahren konnte. All meine Dialogoptionen waren ausgegraut und er hat irgendwann nur noch Gas gegeben.
Okay.
Und ich habe dann völlig die Kontrolle über das Auto verloren. Du hast die Szene auch gehabt. War das bei dir anders?
Ja, ich habe sie auch gehabt. Ich habe es mir fast schon gedacht. Also es kam jetzt nicht überraschend, als ich da im Auto saß. Und ich habe es dann auch ein bisschen forciert. Das war bei meiner ersten Fahrt. Ich weiß nicht, ob es bei dir anders war. Bei meiner ersten Fahrt habe ich dann schon das Gefühl gehabt, okay, das könnte klappen. So, was soll auch passieren, wenn da irgendwas passiert, dann komme ich zurück. Das hatte ich schon so im Hinterkopf. Und habe dann, ich glaube, ich habe die Dialogoption gehabt, dass ich da auch hätte rauskommen können. Aber wie gesagt, ich habe es dann forciert und dann, ja, ist es auch zu einem Unfall gekommen.
Ich finde, der ist richtig gut geschrieben, weil...
Stimmt, du hattest mir erzählt, wie eklig du es fandest.
Ja, weil es wird wirklich genau beschrieben, wie Eugene einen Crash hat und dann quasi im Auto aufwacht. Also er ist bewusstlos kurz, wacht auf und dann merkt er nur, okay, er kann sich nicht bewegen und dann kannst du die einzelnen Körperteile versuchen zu bewegen. Und da hat es mir echt alles so ein bisschen umgedreht, wie er versucht, wie er seine Zunge bewegt und merkt, wie seine ausgeschlagenen Zähne sich auf der Zunge hin und her rollen und sein Fuß gebrochen ist und alles drum und dran. Und natürlich weiß ich als Spieler, der Time Loop geht gerade los. Aber im gleichen Zeitpunkt erlebt Eugene hier quasi, wie er im Sterben liegt oder zumindest sehr schwer verletzt ist. Und das Spiel greift das dann halt aber auch so auf. Und auch allgemein mit vielen Situationen, die immer wieder auftauchen, denn das ist nicht die einzige. Also ich werde jetzt hier nicht weiter spoilern, nur das Spiel kommt mit einigen trotz allem echt schwierigen Momenten daher, wo Eugene im Nachhinein sich immer die Frage stellen muss, ist das nicht eigentlich mehr eine Bürde für mich als alles andere? Denn er vergisst diese Sachen nicht. Er vergisst nicht den Unfall, den er gerade hatte. Er vergisst nicht die Schmerzen, die er dabei hatte. Das ist wirklich super geschrieben. Und dieser Unfallmoment war so ein, boah, scheiße, das hat mich richtig gehittet. Und in dem Fall, ich konnte es ja nicht mal irgendwie unterbrechen oder sagen, nein, ich forciere es, sondern das Spiel hat es forciert. Ja, also mich hat das mitgenommen, ist vielleicht das falsche Wort oder war jetzt nicht so extrem, aber ich saß dann da und dachte mir, boah, ey, es ist schon gut geschrieben, aber doch hart.
Ja, weil es einem auch so ins Gesicht gerammt wird, ne? Weil du weißt halt, es wird mit Sicherheit gleich aufhören, aber wie wir es ja schon gesagt haben, Zeit geht halt nur vorbei, wenn wir interagieren. In dem Fall ist es halt durch die Dialoge durchklicken. Das heißt, wir klicken durch und hören dann halt, okay, er spürt seinen Arm, wie er irgendwie da zerbrochen ist und dann gehen 3 Minuten runter. Und dann machst du halt das Nächste. Ich versuche, mein Gesicht zu fühlen und fühle, wie meine Zähne rumrollen, wieder 3 Minuten runter. Und das ist halt so, man weiß halt, es hört auf, aber man muss sich da halt so durchprügeln quasi. Und das fand ich ganz cool.
Ja, und das ist die große Stärke von Rue Valley, wie ich finde. Dieses erzählerische Spielen mit diesem Time Loop, mit der Zeitschleife. Und da macht's wirklich viel, auch hinsichtlich auf der emotionalen Ebene, was es auch mit anderen Menschen macht und wie man diesen Time Loop auch teilweise ein bisschen nutzt, um andere Menschen zu manipulieren und zu seinen eigenen Gunsten, ja, quasi schon fast auszuspielen. Denn wir sind hier der allmächtige Erzähler eigentlich. Wir wissen genau, was passiert. Wir können genau sagen, warum Robin in diesem Hotel hinter der Rezeption steht und nicht, wie es für ein Mädchen in ihrem Alter, weil die ist noch relativ jung, die ist vielleicht zu Anfang 20, nicht irgendwo anders in der Stadt ist oder so einen vernünftigen Job hat. Oder was es mit unserem Psychiater auf sich hat und so weiter und so fort. Und da zieht das Spiel wirklich sehr viel Stärke heraus. So viel, dass es mich wirklich bis zum Ende motiviert hat. Und das ist zwar seine Stärke, aber dann kommt das Spielerische, das Gameplay mit rein. Und da kommen wir jetzt mal ganz kurz zu den Skillchecks, die du erwähnt hast.
Weißt du, wie die funktionieren?
Ja, nein, ich weiß, also die gucken sich immer jeweils einen Bereich von dir an. Das sieht man auch. Da wird immer ein Balken entlang gezogen, der bis zu einer gewissen Punktzahl geht. Also wenn du zum Beispiel introvertiert zu weit rechts bist, dann siehst du, wie dieser Balken sich um die ersten 2 Punkte links und rechts zieht. Und wenn du drüber hinaus bist, dann funktioniert es nicht. Also das ist eine reine mathematische Geschichte, wie das Ding funktioniert. Da wird nicht gewürfelt und gar nichts. Ich habe allerdings das Gefühl, und da habe ich mich ein bisschen durch auch die Steam-Reviews gelesen und auch ein bisschen durch Foren, dass es bei manchen Skill-Checks auch völlig egal ist. Manche kann man nicht schaffen, manche sind unmöglich. Das Gefühl hatte ich auch. Also es gibt mindestens 2 Stück, bei denen ich mir sicher bin, dass das Spiel sie einfach nur macht, um Dramatik aufzubauen. Und du kannst es gar nicht schaffen, weil wenn du sie schaffen solltest, bin ich mir unsicher, wie das Spiel weitergehen soll. Lass es mich mal so sagen. Und selbst wenn, habe ich gelesen, also es gibt Leute, die haben wirklich in alle Richtungen mal ihren Charakter erstellt. An der Handlung an sich ändern diese Skill-Checks aber auch nicht. Das ist also so ein bisschen, Augenwischerei ist vielleicht böse gesagt, aber es ist so eine kleine Effekthascherei.
Ja, so ein bisschen Fluff einfach, ne? Der genau. Sagt, der zum Beispiel, also so quasi anzeigt, okay, der Charakter interagiert jetzt und oder ist jetzt an so einem Scheideweg und dann passiert halt doch nichts.
Ja, und das ist so ein bisschen schade. Und hier hätte ich mir wirklich gewünscht, dass man seinen Charakter vielleicht auch ein bisschen mit Hilfe von diesen Selbsterkenntnissen und diesem der Charakterentwicklung, denn Eugene ändert sich. In der Geschichte verändert sich Eugene, lernt viel über sich selber. Man erfährt auch, warum er im Endeffekt bei der Therapie ist. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man irgendwann die Möglichkeit hat, vielleicht seine Attribute permanent zu ändern. Das Spiel macht das ein bisschen, indem es einem durch Schlüsselereignisse Traits gibt, also Vorteile oder Nachteile. Meistens, also es sind im Großen und Ganzen Nachteile. Ich hatte, glaube ich, einen einzigen Vorteil, der die Attribute ein bisschen umändert, aber das war niemals so weit, dass es einen spielerischen Unterschied bei mir gemacht hätte. Und es ist verschenktes Potenzial, wie ich finde. Denn dadurch hat man wirklich zwar eine erzählerische Charakterveränderung, aber die ist fest vorgeschrieben. So wie die ganze Handlung von Rue Valley völlig festgeschrieben ist. Es gibt kein, zumindest meiner Meinung nach, wüsste ich nicht, ob es noch ein alternatives Ende gibt oder irgendwelche anderen Arten und Weisen. Man kann auf dem Weg vielleicht 1-2 Sachen anders machen. Aber im Großen und Ganzen möchte das Spiel eine Geschichte erzählen, tut es und tut das sehr stringent, mit der Illusion drumherum, dass du noch mehr Einflüsse darauf ausüben kannst. Aber im Endeffekt kannst du das nicht. Jedenfalls nicht so sehr, dass man sagen würde, dass es irgendeinen großen Einfluss hat oder dass es mich als Spieler merklich irgendwie beeinträchtigt oder mir das Gefühl gibt, ja, hätte ich jetzt was anders machen können. Und das ist leider so eine verschenkte Chance, gerade wenn man sich mit Disco Elysium vergleicht. Und wie gesagt, das Spiel hat das in der PR leider auch, also was leider hat es das in der PR auch gemacht. Ich habe ja auch mit den Entwicklern auf zwei Gamescom hintereinander mal gesprochen, habe mir das Spiel zeigen lassen von ihnen und sie haben jedes Mal gesagt, ja, sie haben auch mit den Machern von Disco Elysium, also inoffiziell denen das mal gezeigt und sich Tipps geholt und so weiter und so fort. Und natürlich bei dem Grafikstil und dergleichen, da kommt auch ein bisschen der Vergleich hoch, aber es fällt total ab, wenn man guckt, auf wie viele unterschiedliche Arten und Weisen man Disco Elysium spielen kann und wie eingeschränkt Rue Valley am Ende ist. Ich meine, Disco Elysium habe ich, glaube ich, insgesamt ungelogen 9 oder 10 Mal gespielt und jedes Mal war es in irgendeiner Art und Weise anders als die vorherigen Durchgänge.
Ja, das wollte ich gerade tatsächlich fragen. Das hast du jetzt schön vorweggenommen. Ich kann es ja trotzdem einfach mal fragen, quasi, wenn man Disco Elysium, kann man mehrfach spielen, das wissen wir, das weißt du, das wissen die Leute da draußen. Das ist jetzt hier also nicht der Fall. Oder würdest du sagen, es macht jetzt Sinn für dich, dass du nochmal einen introvertiert Durchgang machst? Würdest du da Spaß dran haben?
Also ich glaube schon, weil die Stellen, die ich kritisieren würde, und da kommen wir jetzt demnächst, glaube ich, zu, die könnte ich umgehen, indem ich jetzt ein bisschen schlauer bin. Also das heißt, das Spiel würde für mich nach hinten hinaus nicht mehr ganz so zäh laufen, weil ich genau auch weiß, was ich machen muss. Also ich werde einen zweiten Durchlauf irgendwann starten. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn bis zum Ende durchziehe, weil ich ein bisschen die Befürchtung habe, ich merke, nach der ersten Hälfte des zweiten Durchlaufs viel tut sich da nichts. Also ich kann natürlich nicht hundertprozentig sagen, ich habe es keinen zweimal durchgespielt, aber all das, wie ich es erlebt habe, was ich teilweise auch in den Steam-Reviews, die jetzt gerade bei gemischt stehen, also mit 58% positiv nur. Und da sind.
Hast du mal reingeguckt, was der Grund ist? Weil also technisch ist das Spiel jetzt ja nicht irgendwie problematisch.
Nee, das ist tatsächlich inhaltlich dieses Nicht-Vorhandensein von Entscheidungen und so ein bisschen dieses straightforward sein. Und eine Sache stimmt schon, das hast du vorhin auch angesprochen, das ist der Time Loop.
Mhm.
Im Laufe des späteren Spiels, also wie gesagt, ich werde jetzt auf keine Details eingehen, kam ich an eine Stelle, wo ich nicht mehr wirklich wusste, was ich machen soll. Und ich habe mich dann tatsächlich von Time Loop zu Time Loop versucht, irgendwie durchzuklicken, mit verschiedenen Leuten zu sprechen, hier mal hinzugehen, da mal hinzugehen. Im Endeffekt war es eine total stupide Sache. Ich habe nicht mitgekriegt, dass ich mit dem Auto noch hätte weiter nach Süden fahren können und habe dadurch einen kompletten Schauplatz verpasst. Aber es gibt auch eine Rätselkette, wenn man 3/4 mit dem Spiel durch ist, wo man wirklich viele Time Loops hintereinander macht. Und das Witzige ist, das Spiel nimmt das auch irgendwann aufs Korn und macht quasi so einen Zeitraffer, indem man dann einfach die eigene Figur sieht, wie sie x verschiedene Sachen macht. Das ist ganz spielerisch ganz gut, weil dadurch erspart man sich ganz viele Wiederholungen und später nimmt es das Spiel nochmal umso mehr auf die Schippe, weil es dann irgendwann sagt, es ist Zeit für eine Collage und dann kommt so Heldenmusik und du siehst wie bei Rocky so, wie er versucht Dinge zu erledigen und alles und am Ende klappt es überhaupt nicht und er rastet total aus.
Aber das ist tatsächlich ganz cool, weil das Spiel baut so darauf auf, dass dieser nervige Teil immer wiederholt werden muss, weil das zumindest da, wo ich noch war, da fängt das ja schon damit an, dass wenn man bei dem Psychiater sitzt, dass man dann da irgendwann sagt so, ja, quatsch mich nicht voll, ich muss los, so, ne?
Genau, das Spiel bietet einem durchgehend diese Schnelloption an. Das heißt, man muss nicht alles haarklein machen. Aber gerade wenn man bei manchen Rätseln in so eine Sackgasse gerät oder nicht hundertprozentig sicher ist, was man machen muss, dann ist es trotzdem so, dass man in dieser begrenzten Zeit wirklich sehr genau planen muss, und das ist schon eine leicht strategische Komponente, die ganz selten zu tragen kommt, aber manchmal muss man sich wirklich genau überlegen, wie komme ich am schnellsten von Punkt A zu Punkt B, damit ich hier noch Aktion C machen kann. Und das ist an sich ganz cool, aber gegen Ende übertreiben sie es meiner Meinung nach enorm und das Spiel wird unglaublich zäh. Ich habe zu Jenny, glaube ich, beim letzten Drittel mehrmals gesagt, so, ich bin mir relativ sicher, dass ich am Ende bin. Ich bleibe jetzt noch mal kurz die Stunde länger am PC und spiele. Ich komme dann gleich ins Bett. Und dann bin ich ins Bett gekommen und hat Jenny gesagt, na und, hast du die Credits gesehen? Und gesagt, so, nee, ich glaube, ich bin doch noch nicht am Ende. Und das hat dann sich dann noch wirklich 2 bis 3 Mal wiederholt, bis ich dann wirklich am Ende die Credits gesehen habe und alles. Und ich muss sagen, das Ende ist sehr emotional, hat mir in der Hinsicht gut gefallen. Mir sind auch wirklich schon 1-2 Tränchen wieder die Wange runtergelaufen, als ich das Spiel gespielt habe.
Emotional Flow is back.
Ja, aber ich war mit dem Ende ein bisschen unzufrieden aus Gründen, die ich jetzt hier noch nicht sagen werde, sondern im Spoiler-Teil. Und das hat mich ein bisschen arg enttäuscht zurückgelassen.
Wie lange hast du dann gebraucht ungefähr? Also du sagtest ja, du hattest irgendwie über 100 Timeloops.
Ich kann mal kurz auf meinen Steam-Account gucken. Einen Moment, mach mal kurz den Alleinunterhalter.
Ja, weil das ist ja durchaus auch relevant. Ich weiß gar nicht, wie lang, also man kann gar nicht sagen, wie lang ein Loop geht, weil das hängt ja davon ab, wie viel man interagiert. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es zum Ende hin, dann wenn du so viele Loops hattest, dann irgendwann auch so, ja, man sich gewünscht hätte, dass es jetzt langsam vorbei ist. Und das ist immer so ein Gefühl, mit dem ich nicht gerne aus dem Spiel rausgehe.
Ja, ich habe jetzt gerade geguckt, Steam sagt 14,5 Stunden.
Ja, glaube ich, wir haben einen Ticken zu lang.
Ja.
So rein vom Gefühl her.
Ja, war es auch. Also die letzten 2,5 Stunden hätten nicht sein müssen. Also das war wirklich dann, wo ich mir dann irgendwann dachte, okay, jetzt bitte, die Story hält mich hier gerade am Laufen. Ich möchte wissen, wie es ausgeht. Ich möchte es wirklich, wirklich, wirklich wissen. Und dann habe ich es erfahren und dann war ich so, oh, das gefällt mir gut, aber, und dieses Aber ist halt für mich relativ schwerwiegend und hat mich ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen.
Ja, hast du sonst noch irgendwas? Sonst hätte ich gesagt, wir können ja in den, oder du kannst in den Spoiler-Part übergehen.
Ja, nur noch eins, der Humor vom Spiel ist grandios.
Das ist richtig, ja.
Es ist so geil, ab irgendeiner gewissen Zeit, ich weiß nicht, ob das irgendwie von der Loop-Zahl abhängig ist oder so, aber ich stand dann da und habe wieder einen Loop zu Ende gebracht und es hat irgendwas nicht geklappt und dann steht er da auf diesem Parkplatz vom Motel und dieses Leuchten kommt wieder und er hebt einen Mittelfinger und bewegt die beide auf und ab und quasi in dieser Fuck-You-Geste Richtung Himmel. Ach, es war schön. Also es kommt öfters mal vor und gerade mit Eugenes Art und Weise mit diesem Loop umzugehen und wie gesagt, je weiter man im Spiel vorangeht, desto mehr zieht einen das Spiel auch mit dieser und täglich grüßt das Murmeltier-Mechanik auf. Und das ist wirklich schön. Das wollte ich jetzt eigentlich noch mal sagen. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr. Hast du noch was?
Nee, also ich werde es auf jeden Fall zu Ende spielen. Mal schauen, wann ich es fertig habe. Und dann werde ich mir deinen Spoiler-Part und deine Gedanken dazu auf jeden Fall auch nochmal anhören.
Ja, ganz kurz vielleicht noch. Das Spiel ist gar nicht so teuer. Ich mache jetzt mal kurz die Steam-Seite auf. Die hatte ich hier. Das ist... Es kostet...
Ich schätze jetzt mal 25?
29 Euro.
Okay.
Finde ich aber ein angemessener Preis für die Art von Dialogen und so weiter. Vielleicht kann man noch kurz was zur Grafik sagen. Es ist Comic-Grafik. Also wirklich, es könnte wie aus so einem Graphic-Novel sein. Noch mehr als Disco Elysium. Disco Elysium war ja eher so ein bisschen... Wie beschreibt man Disco Elysium? Wie würdest du denn da den Artstyle bezeichnen? So
ja, schwierig. Wüsste ich jetzt auch nicht.
Expressionistisch?
Ja. Also so gezeichnet ist es ja nicht in dem Sinne, ne?
Nee, eher so gemalt. So ein bisschen.
Ja.
Also ich bin aber auch, was Kunst angeht, ein totaler Banause.
Ja, ich auch.
Also deswegen, Rue Valley könnte tatsächlich aus so einem Comic-Strip sein, hat auch diese typischen, wenn man irgendwo langfährt, dieses Vroom und
ja.
Die Geräusche, die ausgeschrieben werden und alles drum und dran. Also nicht absolute Kaufempfehlung. Kaufempfehlung, wenn ihr Spiele mögt, die von der Story her sehr geradlinig sind, die interessante Charaktere haben, die eine gute Prise Humor haben und vor allem, die euch spielerisch jetzt insofern was abverlangen, dass ihr ein bisschen Rätsel in Anführungszeichen lösen müsst. Aber erwartet bitte auf keinen Fall irgendein taktisches Kampfsystem oder irgendwelche Charakterprogressionen, keine Synergien oder sonst irgendwas, das werdet ihr nicht finden. Also ist in allem ein gutes Spiel, hat Spaß gemacht. Es hätte ein bisschen kürzer sein können und die Geschichte hätte am Ende ein bisschen anders verlaufen können, dann wäre ich richtig, richtig glücklich. Aber alles in allem noch eine Kaufempfehlung meinerseits.
Und man muss sich losmachen von dem Disco Elysium-Vergleich. Weil ich glaube,
unbedingt.
Wenn ich es mir gekauft hätte, dann hätte ich diesen Vergleich im Hinterkopf gehabt, weil der einfach naheliegend ist. Und ich glaube, dann hätte ich das Spiel noch negativer gesehen, als ich es jetzt tue, weil man dann ja diese Enttäuschung mitgenommen hätte, dass es gar nicht so ist, wie man erwartet hat.
Ja, das kann man nicht oft genug sagen. Vergleich das bitte nicht mit Disco Elysium. Boah, und dann würde ich sagen, Kim, vielen Dank, dass du mit mir heute den Cast hier durchgestanden hast.
Ja, danke auch wie immer. Und viel Spaß beim Spoilerteil.
Ja, viel Spaß beim Spoilerteil. Der folgt jetzt gleich, wenn wir unsere Abmoderation gemacht haben. Diejenigen, die jetzt hier an dieser Stelle sagen, nee, ich möchte das Spiel selber spielen, ich höre mir den Spoilerteil nicht an, den wünsche ich noch einen schönen Abend. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, gebt uns doch eine gute Bewertung auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, dieser RTL Plus oder wo immer ihr uns hört.
Klang es gerade wie so ein Sprecher von der Deutschen Bahn so.
Ja, ne?
Wir kommen gleich rein, Hamburg Hauptbahnhof.
Ich hatte letztens einen Sprecher in der Deutschen Bahn, als ich zu Gamescom gefahren bin, der dann irgendwann gesagt hatte, meine Damen und Herren, wir verspäten uns bei der Einfahrt nach Frankfurt um so und so viele Minuten. Ich weiß, Sie haben da keine Lust drauf, ich auch nicht. Wir können alle nichts dafür. Es nervt uns Zugbegleiter auch. Wir machen das Beste draus. Das fand ich schön erfrischend ehrlich. Ja, und wenn ihr uns sonst noch einen Gefallen tun wollt, Feedback ist immer gern erwünscht. Wir haben jetzt ja gesagt, wir teasen es jetzt bis zur 50. Folge immer irgendwie an. Das heißt, demnächst könnt ihr uns vielleicht sogar direkt Feedback geben.
Ja, das ist ein guter Teaser. Mehr verraten wir noch nicht. Ich weiß ja nicht, was das hier für die Folge sein wird. 48?
Dank dieser Aufnahme sind wir bei 46, glaube ich. Die 47 müsste jetzt eigentlich morgen, also am Samstag, rauskommen. Das hängt ein bisschen davon ab, kreativ Jenny und du ihr mal irgendwann werdet.
Und dann gibt es ja noch eine Folge in der Pipeline.
Dann gibt es noch eine Folge in der Pipeline, die nehmen wir auf. Dann ist das hier wahrscheinlich die
49.
Ui, die vorletzte. Cool. Ja. 49 oder 48, eins von beiden, je nachdem, ob die Folge von Dennis eher rauskommt oder nicht. Gut, jetzt haben wir wieder völlig vor uns hingeredet und so weiter und so fort. Dann würde ich jetzt einfach sagen, macht's gut alle zusammen und wir hören uns
gleich im Spoiler-Teil.
Ja genau, diejenigen, die wissen wollen, wie die Geschichte ausgeht, weil sie sagen, nee, ich werde es eh nicht spielen. Jetzt erfahrt ihr gleich die ganzen dreckigen Details. Aber jetzt verabschiede ich dich mal. Tschüss, Kim.
Ciao, ciao.
So, herzlich willkommen im Spoiler-Teil. Ich werde im Folgenden nicht die gesamte Handlung des Spiels durchgehen, denn das würde den Rahmen des Podcasts sprengen. Ich möchte allerdings auf einige Schlüsselstellen eingehen, durch die auch hoffentlich klar wird, wo die Geschichte von Rue Valley ihre Stärken und Schwächen hat und wieso mich vor allem das Ende etwas ernüchtert hat. Wie bereits mit Kim im Gespräch erwähnt, endet der Loop jedes Mal um 8.47 Uhr mit einem grellen Licht, als würde der Himmel in Flammen stehen. Nach einigen Gesprächen findet Eugene allerdings heraus, dass es sich um Rue Valley herum ein Testgebiet für Raketentechnik befindet und das in der Vergangenheit schon zu einem Unglück gekommen ist. Und schnell wird durch das eine oder andere Gespräch mit den Ortsansässigen klar, dass der grelle Himmel um 8.57 Uhr etwas mit dem Testzentrum zu tun haben muss. Es ist also keine Apokalypse, sondern anscheinend ein weiterer Unfall, ein fehlgeschlagenes Experiment oder was auch immer. Und dieses was auch immer behalten wir erst einmal im Hinterkopf. Rue Valley ist an sich ein wirklich interessantes und schönes Spiel mit witzigen Dialogen und interessanten Charakteren, von denen jeder seine Ecken und Kanten hat. Unser Therapeut Dr. Fink, sehr bemüht uns zu helfen und davon ab wirkt er anfangs wie ein unbeschriebenes Blatt, wie jemand, über den man rein gar nichts weiß und an den auch nichts herankommt. Doch später finden wir heraus, dass er für besagtes Raketenzentrum gearbeitet hat und sich für den Tod einer Astronautin, der er die Tauglichkeit verschrieben hat, verantwortlich macht. Die bereits erwähnte Rezeptionistin Robin, die uns ganz stolz die Schlüsselkarte gibt und sagt, was für ein technisches Novum das hier doch wäre im Motel, die hat einen Platz an der Universität abgelehnt, damit sie ihren depressiven Vater mit seinem Motel mitten im Nirgendwo unterstützen kann. Und so geht es mit allen Charakteren. Sie sind an und für sich jeder einzeln gut geschrieben und bis etwa über die Hälfte des Spiels hat es mir auch unglaublich Spaß gemacht, mehr über sie rauszufinden. Und auch der Time Loop, also die Zeitschleife am Ende jeden Tages, wird anfangs noch als wirklich interessantes Gameplay genutzt, bei der ich mich so unglaublich schlau gefühlt habe, wenn ich bereits erworbenes Wissen verwendet habe, um Rätsel zu lösen. Und die Zeitschleife bringt auch psychologische Aspekte mit sich. Nämlich immer dann, wenn Eugene zwischendrin an seinem Verstand zweifelt. Zum Beispiel glaubt er dann, in einer Reality-TV-Show zu sein oder auch zwischendurch, naja, in einen etwas gefährlichen Trott aus hilfloser Akzeptanz und Medikamentenmissbrauch reingerät. Der absolute Höhepunkt ist jedoch der, wenn wir in einer Ranch in ein Zimmer gelangen müssen und dessen Bewohner uns mit der Pistole bedroht und wir irgendwann den Entschluss fassen können, ihn zu überrumpeln, weil alle Versuche vorher zu keinem Ergebnis geführt haben. Also egal, wie viel wir vorher mit ihm geredet haben, ihn versucht zu überzeugen, auszutricksen, was auch immer, es bringt nichts. Und wenn wir es dann versuchen, ihn quasi zu überrumpeln, also mit körperlicher Gewalt, wird Eugene erschossen und durchlebt den Vorgang des Sterbens, inklusive der Angst vor der Leere und der finalen Akzeptanz des Todes. Nur um dann dank der Zeitschleife erneut im Zimmer seines Psychologen zu erwachen, aber diesmal mit der vollen Erinnerung, wie es ist zu sterben und den psychischen Folgen, die es für ihn hat. Und das merkt man auch spielerisch enorm, denn das wird auch im Gameplay zumindest eine Weile durch Mali symbolisiert und Eugene traut sich zum Beispiel auch erstmal eine Weile nicht mehr an dieses Ranchhaus heran, weil jedes Mal, wenn er da hingeht, macht es quasi Klick in seinem Kopf. Und all das sind tolle Momente, wahnsinnig gut geschrieben und die einen so gut wie immer bei der Stange halten, bis man allerdings irgendwann merkt, dass das Spiel sein striktes Skript hat und das abspult, egal was wir tun. Die mit Kim erwählten Skillchecks aus den Gesprächen? Eigentlich völlig egal. Dass man vorher x-mal scheitern muss, bis das Spiel einem endlich die Willenskraft einsetzt, um uns zum Beispiel den Typen mit der Knarre anzugreifen, wirklich erst dann möglich, wenn wir vorher verschiedene Versuche unternommen haben und ganz egal, wie wir es versucht haben, immer gescheitert sind. Und dann kommt die vorhin erwähnte Szene, in der Eugene aufgibt und von seinem Therapeuten eine Pille bekommt, die quasi seine Emotionen runterstumpft. Hat jemand schon mal was von Tavor gehört? So ungefähr. Eugene wird zu einem lustlosen Zombie, der einfach nur noch seinen Tag vor sich hin vegetiert und schlafen gehen möchte. Und es wirkt dann zwischendrin so, als ob er da wieder rauskommt und versucht, diesen Loop mehr als Chance zu nehmen, den Moment zu erleben. Ja, und die Thematik an sich ist wirklich gut, aber das Spiel zieht das so unglaublich in die Länge, dass ich irgendwann dachte, ich würde irgendwas übersehen und ein Rätsel nicht kapieren. Weil man den Loop dann quasi entweder die Entscheidung hat, ich nehme die Tablette und dann schläft man eigentlich quasi den ganzen Tag über durch. Oder Eugene setzt sich für diesen Tag ein Ziel und zum Beispiel, er möchte mit dem Wagen in den Süden fahren oder er möchte die Natur bewundern oder dies oder jenes. Diese kleinen Momente, in denen er sein Leben und diesen Time Loop aktiv genießen möchte. Ja, und das wiederholt sich aber irgendwann, immer und immer wieder. Und wie gesagt, ich dachte, ich mache irgendwas falsch, aber nein, ich sollte einfach x-mal denselben Vorgang immer und immer wieder erneut wiederholen. Und erst dann kam dann irgendwann eine automatische Sequenz, die mich in Richtung Ende des Spiels gewieft hat, oder zumindest dachte ich das. Es geht danach noch eine ganze Weile weiter. Das mag zwar vom Narrativen her stark sein, weil wie in Eugenes depressiver Periode wiederholten sich die Sachen immer und immer wieder, das ist spielerisch aber einfach nur noch ermüdend und auch demotivierend. Denn hätte ich das Spiel jetzt nicht getestet, hätte ich vielleicht kurz überlegt, da aufzugeben. Und ich wollte halt wissen, wie es weitergeht. Das ist es ja. Ja, und deswegen macht Ruvelli nicht den vollendeten letzten Schritt mit seiner Zeitschleifenmechanik, den es hätte machen können. Wieso kann ich die Geschichte nicht auf verschiedene Arten und Weisen beeinflussen? Wieso muss es genau auf die eine Weise ablaufen? Hier wäre so viel möglich gewesen, aber das Spiel möchte seine Geschichte in seinem Pacing nach seinen Vorstellungen erzählen. Und die Illusion spielerischer Freiheit ist nicht wirklich da. Beziehungsweise die Illusion ist schon da, aber die spielerische Freiheit ist es nicht. In einem Reddit-Beitrag habe ich einen ganz treffenden Vergleich gelesen. Ruvelli ist dein bester Kumpel, der eine Kunstgalerie geschaffen hat und dich nun an der Hand nimmt und dir alles begeistert zeigt und dich durch seine Kreation zieht. Wenn du zu lange dafür brauchst, dann sagt er, hey, hallo hier, komm doch mal hier lang, nimm dich an der Hand und führt dich weiter, anstatt dass du dich umschauen kannst. Das macht immer noch eine Menge Spaß und ist gut geschrieben und gelungen, aber es hat irgendwie einen bitteren Beigeschmack. So, und was nun mit dem Time Loop? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Das Spiel klärt das größte Mysterium einfach nicht auf. Wir durchbrechen ihn, indem wir einem anderen Menschen, der aus dem Time Loop gelöst ist, und helfen ihm quasi dabei, seinen Frieden mit dem Tod einer ihm wichtigen Person zu finden und die Umstände des Todes aufzuklären. Aber wieso all diese Zeit eine Zeitschleife ausgelöst wurde? Egal. Du bist raus, Eugene kann sich der Bewältigung seiner eigenen Probleme widmen und das war's. Dieser Umstand war einfach nur enttäuschend und ich verstehe einfach nicht, wieso die Schreiber diesen Punkt nicht befriedigend abschließen konnten. Und vielleicht gibt es ja auch eine Metaebene, die ich nicht verstanden habe, aber wenn dem so ist, dann bin ich nicht der Einzige, dem es so ergangen ist, denn dieser Kritikpunkt, dass der Time Loop am Ende nicht aufgelöst wird, ist einer, der ziemlich häufig genannt wird. Ja, da habt ihr es jetzt also. Das Spiel an sich ist wirklich toll geschrieben. Ich wollte bis zum Ende wissen, wie es ausgeht. Das Ende an sich hat mich dann leider ein bisschen genervt. Ich habe jetzt nicht die komplette Handlung erzählt und ich habe auch noch genügend Nebenstränge ausgelassen, dass man sagen könnte, okay, jetzt weiß ich, was mich erwartet. Ich probiere es trotzdem aus. Vielleicht schlagt ihr meinem Sale zu. Vielleicht sagt ihr aber auch, jetzt erst recht, jetzt möchte ich gerne gucken, ob ich nicht vielleicht doch irgendwie versuchen kann, das System zu umgehen oder. Oder ihr möchtet gerne wirklich die ganzen Dialoge alle mal miterleben und gucken, was sich sonst noch so für kleine Nebenstränge ergeben. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und falls nicht, dann habt ihr jetzt einmal mitgekriegt, wie das Spiel ausgeht. Und das ist ja auch was. Vielen Dank, dass ihr bis hier zugehört habt. Und jetzt auch von mir alleine ein Tschüss.